Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
Ein Lokführer lebt in Aserbaidschan und fährt auf seiner täglichen Route mitten durch eine Stadt, ganz, ganz dicht an den Häusern vorbei. Wenn der Zug kommt, fliehen die Bewohner von den Gleisen, die sie als erweiterten Lebensraum mitnutzen, zum Schachspielen, Tee trinken und Wäsche aufhängen. Und manchmal können sie nicht flink genug die Wäsche mitnehmen, dann landet ein Laken auch schon mal beim Lokführer und er bringt es nach dem Arbeitstag zu Fuß vorbei. An seinem letzten Arbeitstag vor der Pensionierung fliegt ihm ein BH zu. Die Besitzerin konnte er aber nur kurz sehen und so macht er sich auf die Suche nach der Frau. Das ist ganz grob die Handlung des Filmes vom Lokführer, der die Liebe suchte. Ein Film, der ohne Dialoge auskommt. Ein Film des Regisseurs Veit Helmer, der seit seinem Spielfilmdebüt Tuvalu aus dem Jahr 2000 um absurde Fabeln nicht verlegen ist. Veit Helmer, guten Tag.
Hallo.
Ja, 2008 kam Ihr Film Absurdistan heraus. Den haben Sie in Aserbaidschan gedreht. Nun sind Sie für Vom Lokführer, der die Liebe suchte, zurückgekehrt nach Aserbaidschan. Was reizt Sie so an dem Land?
Ja, das Land hat mich irgendwie nicht mehr losgelassen und ich habe auch dort viele Freundschaften und manchmal schaue ich so, was da passiert. Und dann wurde ich aufmerksam gemacht auf dieses Viertel Shanghai. Shanghai nicht in China, sondern Shanghai in Baku. Das nennen die Leute nur Shanghai, weil sie denken, so sieht es in China aus. Aber das ist doch wirklich was ganz Einzigartiges dort gewesen, muss ich sagen, weil das Viertel ist zwischenzeitlich abgerissen. Und das wurde mir auch schon vor 4 Jahren gesagt, als ich da das erste Mal spazieren gegangen bin. Und das war so ein bisschen ein Wettrennen mit der Zeit, weil unter anderem die Sicherheitsaspekte eine große Rolle gespielt haben, dass man das Viertel abreißen wollte. Aber auch insgesamt wird Baku zurzeit wahnsinnig aufgehübscht. Das heißt, viele alte Viertel weichen, glitzernde Neubauten, was mir eigentlich das Herz zerreißt, weil wenn ich an Baku denke, dann denke ich an die alten, schönen Gebäude. Und manchmal ist Filmemachen auch so ein bisschen was wie etwas erhalten. Und wenn es nur auf Zelluloid bzw. auf digitale Datenträger ist, dass man etwas retten möchte. Also jetzt ist es so gewesen, dass als wir den Film gedreht haben, die ersten Gebäude abgerissen wurden. Und zwischenzeitlich steht da nichts mehr. Und wenn jemand nochmal Shanghai sehen möchte, und das ist wirklich ein ganz eigenartiges Viertel, was es so nirgendwo auf der Welt gab, dann kann er das jetzt nur noch im Kino tun.
Wo man dann die Bahntrasse sieht und links und rechts die Häuser. Sie sagen, das ist ein ganz einzigartiges Viertel. Woraus bestand der Charme und die Einzigartigkeit für Sie?
Also ich habe natürlich auch Clips gesehen aus Asien. Da sind oft so Gemüsemärkte. Da klappt man die Zelte zusammen. In Shanghai war es so, das waren Mauern. Das heißt, die Bewohner mussten wirklich Haustüren finden, als der Zug kam. Zum Glück ist der Zug nicht in einer Mordsgeschwindigkeit da durchgefahren, aber das sind auch so schwere Ölzüge, die nicht bremsen können. Oder beziehungsweise, wenn die bremsen, brauchen die einen Kilometer, bis die anhalten.
Das heißt, haben Sie das eigentlich auch so erlebt mit dem Leben auf den Schienen oder haben Sie sich das für den Film so ausgedacht?
Es gibt dort keine Straßen oder Bürgersteige. Das heißt, die Schienen sind sozusagen Bürgersteig und Straße zugleich gewesen. Und natürlich haben wir im Film einiges verdichtet. Zum Beispiel die Rolle des Jungen ist eine Fabel. Normalerweise hören die Menschen den Zug und fangen dann an, ihre Sachen zusammenzupacken. Dass das ein Junge macht, der die warnt mit Pfeifen, das war so eine Idee von mir. Aber den Jungen haben wir tatsächlich dort in dem Viertel gefunden. Also der war dann für uns sogar auch ein wichtiger Schlüsselöffner, weil der Vater sozusagen eine wichtige Person in dem Viertel war und den Leuten dort gesagt hat, ja, helft denen. Das ist ein gutes Projekt, was die machen.
Und im Film lässt er dann immer seine Teetassen stehen, er arbeitet in einer Teestube und rennt dann die Schienen lang und pfeift und warnt alle, jetzt kommt der Zug.
Ja, da weiß man eigentlich auch nicht, der Junge, macht er das, weil das sein Job ist oder weil er ein guter Mensch ist.
Ja.
Genauso der Lokführer ist ja eigentlich auch fast schon jemand, der so ein bisschen preußisches Pflichtbewusstsein hat, der ja eigentlich nicht bezahlt wird, nun abends die Sachen, die an der Lok kleben geblieben sind, den Menschen zurückzubringen. Aber das ist halt so ein guter Mensch, dass der das nicht übers Herz bringt, jetzt die Sachen wegzuschmeißen.
Wie haben Sie eigentlich für den Film diese Figur des Lokführers entwickelt? Denn es gibt ihn ja auch in anderen Filmen, im Western spielt er immer eine große Rolle. Ist ja fast so ein bisschen so eine mythische Filmfigur.
Tatsächlich beruht der auf einem Menschen, den ich kennengelernt habe, dem Vater einer Ex-Freundin, der Lokomotivführer war, über 40 Jahre, der dann, das fand ich auch immer so obskur, an seinem letzten Arbeitstag einen Blumenstrauß bekommen hat. Also nachdem man sozusagen sein ganzes Leben in den Dienst so eines Unternehmens gesteckt hat, da immer, ist ein bisschen auch so eine mythenhafte Figur wie eines Cowboys. Der reitet nicht auf dem Pferd, sondern auf seiner Lokomotive. Er ist ganz einsam und in meinem Film fährt er ja auch, also wenn man die Schienen wegmachen würde, dann wäre die Steppe ja quasi eine Landschaft, die man nur im mittleren Westen in Amerika sehen könnte, ja.
Und was treibt ihn dann, die Wäsche wieder zurückzubringen und auf die Suche zu gehen nach der Frau, die den BH verloren hat?
Na, der BH ist am Anfang nichts weiter als ein Kleidungsstück wie ein Bettlaken. Und erst als es so schwierig wird und er in Rente geht und eigentlich keinen Menschen hat, mit dem er sein Leben teilt, bekommt dieser BH diese überdimensionierte Aufladung, der Heilsbringer, der Schlüssel zum Glück. Und das Glück findet er auch, aber halt nicht in der Form der Besitzerin des BHs, sondern es passiert ja etwas anderes, was ich jetzt nicht verraten will. Ein bisschen Vorbild für mich war von Jim Jarmusch der Film Broken Flowers, der ja auch eine Abfolge von Begegnungen ist. Da sind es Ex-Freundinnen des Hauptdarstellers Bill Murray, die auch jeweils ein Mikrokosmos öffnen in abstruseste Welten und dass sich hinter jeder Tür ein Abgrund eröffnen sollte. Das war mir wichtig, dass das eigene Universum sein sollte. Jede Frau repräsentiert etwas vollkommen Neues und Eigenartiges.
Ihre Filme werden auch immer wieder gerne als absurd beschrieben. Ist das eine Beschreibung, mit der Sie gut leben können?
Besser als Märchen. Es gibt auch Journalisten, die immer gerne sagen, das sind Märchen. Damit kann ich immer nichts anfangen, weil Märchen haben für mich so fantastische Elemente, dass da jemand fliegen kann oder etwas passiert, was nicht mit den Gesetzen der Naturwissenschaften in Einklang zu bringen ist. Ich denke, die Geschichte ist denkbar und möglich, aber natürlich interessiert mich, etwas zu machen, was höchst unwahrscheinlich ist, aber trotzdem möglich. Und das ist das Schöne für mich im Kino, dann sozusagen so etwas zu sehen, was vielleicht passieren könnte, aber ja, höchst unwahrscheinlich ist.
Inwieweit gehört es dann dazu auch ganz logisch für Sie, dass dieser Film ohne Dialoge auskommt?
Ja, da muss ich kurz erzählen, wie das in meinem Leben war. Ich habe mit Kurzfilmen begonnen ohne Dialoge. Dafür habe ich mich sehr zu Hause gefühlt. Dann haben Kollegen gesagt, naja, mach mal einen Langfilm, das kriegst du nicht hin. Und so entstand mein Debüt Tuvalu, der eigentlich so das mir naheste war bislang. Und alle Filme danach hatten Dialoge und waren mehr konventionell. Und ich habe immer eigentlich wieder so einen Stoff gesucht, den ich ohne Dialoge erzählen konnte. Und der Besuch von Shanghai in Baku hat mir die Augen geöffnet oder die Ohren geöffnet. Ich wusste, hier könnte ich eine Geschichte erzählen, die des Dialoges nicht bedarf. Also um es mal mit Hitchcocks Worten zu sagen, alles, was man durch Dialoge erzählt, ist für das Kino verloren. Das habe ich mit 14 gelesen. Das war so ein Leitmotiv meiner Karriere, dass ich dachte, das ist so das Ideal. Und wenn man Dinge mit Dialogen erzählt, dann ist es mehr dem Theater verhaftet oder dem Hörspiel.
Nicht, aber nun könnte man sagen, die Dialoge sind auch eine Möglichkeit der vielfältigen Möglichkeiten des Kinos. Nur die Frage, wie man sie einsetzt.
Ich finde die menschliche Stimme auch sehr schön. Und sie ist ja auch Teil unseres Charakters. Und wir haben auch tatsächlich in der Postproduktion alle Schauspieler nochmal ins Studio gebeten, um den gesamten Film zu atmen. Also das, was man ADR nennt in der Filmproduktion, Additional Dialogue Recording, gab es in meinem Film auch, ohne dass wir Dialogue nochmal recorded haben, sondern mir war es ganz wichtig, dass man die Schauspieler fühlt, auch mit ihren Stimmen, mit ihren Lauten. Und das ist Teil. Aber wenn Narration erklärt wird, so dass man noch beim Bügeln das Fernsehprogramm versteht, dann ist das für mich etwas, was nichts mit Kino zu tun hat.
Was hat es für die Arbeit mit den Schauspielern bedeutet, die ja wahrscheinlich auch es nicht gewohnt waren, ohne Sprache auszukommen? Wie haben Sie mit denen gearbeitet?
Naja, da trennt sich der Spreu vom Weizen eigentlich im Casting, dass man da merkt, welche Schauspieler können mit dem Stoff umgehen, welche Schauspieler inspiriert so etwas und welche Schauspieler sind dadurch gehemmt. Da macht man auch selber ganz traurige Entdeckungen, dass man Menschen, Schauspieler, mit denen man gerne arbeiten würde, merkt, dass die da nicht rankommen an den Stoff oder andere, da ist man freudig verzückt, die dadurch entfesselt sind. Deswegen habe ich auch so gern wieder mit Denis Lavant und Shilpan Khamatova zusammengearbeitet, die auch bei Tuvalu dabei waren. Diese Chance, etwas nur durch Blicke zu sagen, weil mir geht es nicht um Grimassieren oder Gestikulieren, sondern mir geht es wirklich dadurch, Emotionen durch die Augen zu erzählen. Und das macht manche Schauspieler doch sehr glücklich.
Ist es auch wichtig zu sagen, dass es kein Stummfilm ist, sondern ein Film ohne Dialoge, denn Ton ist Ihnen ja sehr wichtig.
Na, da hat mein Sounddesigner schon das Gewehr angelegt und jeder Journalist ist in großer Gefahr, der den Film als Stummfilm bezeichnet, weil wir tatsächlich mehr am Ton arbeiten als an den Bildern. In dem Moment, wo kein Dialog da ist, ist ja erst die Möglichkeit da, Sounddesign zu machen. Normalerweise im Film ist es so, dass der Dialog den Ton dominiert und die Sprachverständlichkeit alles andere an den Rand schiebt. Und da, in dem Moment, wo man keine Dialoge hat, da ist dann auf einmal Raum da und Platz für Atmosphären, Emotionen. Das ist auch nicht bei mir durch Musik zugekleistert, sondern ich bemühe mich dann wirklich, 300 Tonspuren zu kompilieren, die dann in einer Mischung ganz, ganz filigran zusammengefahren werden.
Und das Ganze können Sie ab Donnerstag im Kino sehen. Das heißt, Der Lokführer, der die Liebe suchte, ist der neue Film von Veit Helmer. Herzlichen Dank für Ihren Besuch.
Ich danke.